ARD Sounds.
Es gibt Geschichten im Leben, auf die man zufällig stößt. Und die haben vielleicht mehr mit dir zu tun, als du denkst. Ich bin letzten Sommer auf Föhr auf eine gestoßen, denn immer wenn ich dort bin, schaue ich bei meinem Freund Markus Thiessen vorbei. Markus ist Steinmetz und sein Atelier liegt kurz hinter unserem Dorf Süderende. Für mich sind es 5 Minuten zu Fuß. Von hier aus kann man schon den Dunsumer Deich sehen. Dahinter liegt das Meer. Ich mag diesen Ort sehr. Um die redgedeckte Scheune stehen massive Steinblöcke in verschiedenen Farben und Formen. Manche sind roh, unbehauen und bemoost. Wer hätte gedacht, dass ich ausgerechnet hier auf eines der größten Rätsel der Seefahrtsgeschichte stoße? Markus arbeitet meistens draußen.
Moin, Markus, hey.
Moin, hallo.
Gerade ist er dabei, einen großen weißen Grabstein zu bearbeiten.
Na, hast du noch eine dicke Maske auf?
Ja, so ein Staubschutz, ne? Damit ich den ganzen Feinstaub nicht einatme.
Mal sehen, woran er gerade arbeitet. Als Markus den Staub vom Stein bläst, kann ich die Schrift lesen. Uwe Johann Lorenzen, geboren 1939. Aber das Todesdatum fehlt ja. Und unter dem Namen ein Segelschiff, dessen Heck von einer Lupe vergrößert wird. Interessant. Warte mal, Uwe Lorenzen, den Namen hatte ich doch gerade erst gehört. Ja, richtig, ein Freund von mir hatte von ihm erzählt. Uwe sei da an so einer Geschichte dran, über ein Geisterschiff. Und jetzt lese ich den Namen hier auf dem Grabstein. Wow, ich meine, ist dieser Uwe jetzt tot? Ich verstehe das nicht. Das ist schon ein wenig spooky, oder? Markus findet das gar nicht unheimlich.
Teilweise entscheiden Menschen das ja auch schon zu Lebzeiten, wie sie den Stein gestalten wollen.
Das heißt, da hat man sich sehr viele Gedanken zu Lebzeiten gemacht. Wie möchte man erinnert werden?
Und Markus hat zusammen mit Uwe das Motiv für diesen Stein entworfen.
Und unter dieser Lupe vergrößert sich dann quasi das Heck proportional nochmal zum Rest des Schiffes, um damit eben auszudrücken, dass er sich eher forschungstechnisch mit diesem Schiff auseinandergesetzt hat.
Und das Schiff auf Uwes Grabstein, das ist dieses berühmte Geisterschiff. Es heißt Mary Celeste und wurde 1872 mitten im Atlantik gefunden. Es segelte auf westlichem Kurs, allerdings ohne eine Menschenseele an Bord. Bis heute weiß niemand, was genau passiert ist. Die Mannschaft gilt seither als vermisst. Dazu gehören auch die Brüder Volkert und Boy Lorenzen von der Insel Föhr. Und das sind 2 Brüder von Uwes Großvater. Dies ist die Geschichte ihrer tragischen letzten Reise.
Ihr hört Mary Celeste, das Geheimnis des Geisterschiffs. Ein Podcast von Honig und Gold und NDR Schleswig-Holstein in Kooperation mit der Fähring-Stiftung. Alle Folgen findet ihr in ARD Sounds. Dies ist die erste Folge, in Stein gemeißelt.
Moin, ich bin Bente Faust. Ich bin Musiker und mache Podcasts, gemeinsam mit dem Journalisten Daniel Hauptmann. Vielleicht habt ihr unseren letzten Podcast gehört, Föhr nach New York, eine Auswanderergeschichte. Meine Familie kommt von Föhr und ich verbringe immer noch eine Menge Zeit hier. Föhr ist für mich zu Hause, genau wie Hamburg, wo ich eigentlich wohne. Als ich im Sommer 2025 zum ersten Mal von der Mary Celeste und ihrer Verbindung zu Föhr gehört habe, war ich sofort on fire. Was ist wirklich an Bord des Schiffes passiert? und mit den Seemännern von den Nordseeinseln Föhr und Amrum. Das will ich in diesem Podcast herausfinden. Denn darum ranken sich seit 150 Jahren viele Mythen. Ich liebe Geschichten, aber das geht uns ja fast allen so. Geschichten. Darum geht es auch in diesem Podcast. Warum erzählen wir uns eigentlich Geschichten? Wieso sind sie für uns Menschen so wichtig? Wieso fantasieren wir und schmücken unsere Storys aus? Föhr hat jede Menge spannende Geschichten zu erzählen. Und diese hier von der Mary Celeste fällt mir einfach so vor die Füße. Und wie sich später herausstellen wird, ist meine Verbindung zu ihr noch viel größer, als ich anfangs dachte. Aber jetzt will ich erstmal Uwe Lorenzen kennenlernen, den Mann mit der Lupe. Es muss ja einen Grund geben, dass er das Schiff auf seinem Grabstein verewigt haben will. Er kann mir bestimmt eine Menge über die Geschichte der Mary Celeste erzählen. Ich fahre also zu Uwe nach Uttersum. Das liegt im Südwesten von Föhr, von unserem Haus in Süderende etwa 4 Kilometer entfernt. Uwe wohnt in einem Rotklinkerhaus, nicht weit vom Strand.
Hallo Uwe.
Hallo.
Ja, Fötung.
Na?
Na. Fötung.
Ja,
ist geil, ja. Nützt ja nichts. Es gab wohl einen Kögam auf...
Jawohl.
Ne? Auf Föhr wird Friesisch gesprochen.
Ja, fein warm.
Genauer gesagt, Färing. Das ist der Föhrer Dialekt der friesischen Sprache. Ich erzähle Uwe, dass wir unser Gespräch aufnehmen wollen. Und es der cool wäre, wenn wir uns ab jetzt auf Deutsch unterhalten könnten, damit alle uns verstehen. Ich klemme Uwe ein Mikrofon an den Kragen.
Ja. Jetzt. Okay.
Jetzt.
Hochdeutsch.
Ich bin waschechter Friese, will ich das mal so sagen. Vater kann ich zurückverfolgen vor 1600. Und meine Mutter ist Ostfriesin.
Uwe trägt ein kariertes Hemd, das er sich in die Jeans gesteckt hat. Er ist rüstig und vital. Immerhin ist er 86 Jahre alt. Ich erkläre ihm, dass wir einen Podcast produzieren. Uwe weiß gar nicht genau, was das ist. Aber mit Interviews kennt er sich aus. Er war in der Zeitung und im Fernsehen. Und wenn es um die Mary Celeste geht, dann ist er sowieso am Start. Uwe ist fast 1,90 Meter groß. In jungen Jahren hätte er sicher einen guten Seemann abgegeben. Uwe ist aber selber nie zur See gefahren. Er war Tischler. Und jetzt ist er, man könnte sagen, Forscher. Sein Leben dreht sich praktisch um die Mary Celeste. Und er ist schon lange auf der Suche. Auf der Suche nach der Wahrheit.
Diese Geschichte hat immer in unserer Familie herumgegeistert. Nämlich in der Stube bei meinen Tanten. Das ist das Elternhaus. Und da bin ich ja auch groß geworden. Meine Tanten und meine Onkel, irgendwann, wenn die zusammenkamen, kam immer wieder dieses Gespräch auf. Und wir als Kinder haben schon ganz spitze Ohren gehabt und haben mitgehört.
Bei den Lorenzens spielte die Mary Celeste also schon immer eine Rolle. Ist ja klar, da 2 Männer aus der Familie an Bord waren. Uwe ist mit der Geschichte groß geworden. Sie hat gewissermaßen sein Leben bestimmt.
Ja, da war ich Schuljunge. Ja. Also das war immer ein Thema, wenn mein Onkel von Amerika aus New York hier war. Also die saßen zusammen mit meinem Vater.
1994 ist Uwes Vater gestorben. Von ihm hat er einige Bücher, Unterlagen und Fotos von Boy und Volkert geerbt, den beiden verschollenen Seeleuten.
Mein Bruder wollte den ganzen Krempel nicht. Er sagt, Uwe, nimm das mit. Dann habe ich das mitgenommen, das wenige, was da war. Und dann habe ich mich gesagt, Uwe, das willst du mal richtig auf den Grund gehen. Aber mal richtig.
Und was für Uwes Bruder nur alter Krempel war, ist für ihn ein Schatz. Und der Beginn einer jahrzehntelangen Recherche. Uwe führt mich durch sein Haus. Überall ist die Mary Celeste gegenwärtig. Er zeigt mir alte Gerichtsunterlagen, die er sich besorgt hat, Seekarten, auf denen er den Kurs der Mary Celeste eingetragen hat. Im Wohnzimmer steht sogar ein originalgetreues Modell des Schiffes. Und das Hauptstück seiner Sammlung ist eine Seekiste.
Und das ist eine Kiste, die passt genau zu den 1872er Zeit. Da passt die Kiste genau rein.
Sie stammt also wahrscheinlich von Boy und Volkert und stand über 100 Jahre auf dem Heuboden der Lorenzens. Uwe hat sie als Tischler fachgerecht aufgearbeitet.
Die war total runtergekommen. Dann habe ich praktisch die alte Farbe habe ich abgebeizt, vorsichtig. Und dann ist die Kiste praktisch in einer Wärmekammer gewesen. Also ein paar Stunden, um den Holzbaum zu töten.
Uwe hat Leute in Archive in Amerika, London und Gibraltar geschickt und ist selbst mehrfach in Fernsehdokumentationen über die Mary Celeste zu sehen. Ich merke, ich habe es hier mit einem echten Kenner des Falls zu tun.
Dann habe ich die Kiste Einmaler in die Hand gedrückt.
Je länger wir sprechen, desto klarer wird das Bild vor mir. Wie seine beiden Großonkel, Volkert und Boy, als junge Seeleute auf der Mary Celeste anheuern und in See stechen. Ich bin jetzt richtig gespannt, was ich noch alles erfahren werde. Auch ich habe mit vielen Menschen gesprochen. Dies und jenseits des Atlantiks. Menschen, die auf irgendeine Weise mit dem Fall zu tun haben oder sich gut in Seefahrt oder mit der damaligen Zeit auskennen. Und natürlich habe ich mich durch ein dickes Knäuel Seemannsgarn gewühlt. Und das ist genau die Herausforderung, wenn man die Geschichte über die Mary Celeste erzählen will. Es gibt unumstößliche Fakten, die etwa der Autor Charles E. Defay 1942 in seinem Buch Mary Celeste – The Odyssey of an Abandoned Ship auflistet. Und es gibt wilde Geschichten, um die sich über die Jahrzehnte eine dicke Schicht von Spekulation gebildet hat. Das will ich natürlich strikt trennen. Dieser Podcast stützt sich daher auf nachweisbare historische Fakten. Nur wenn uns auch nach intensiven Recherchen keine Quellen vorlagen, haben wir die Ereignisse auf fundierten Vermutungen aufgebaut. Übrigens heißt das Schiff Mary Celeste, da es ein amerikanisches Schiff war. Auf Deutsch nennen es auch manche Marie Celeste. Und einige sagen
Mary Celeste oder Marie Celeste.
Aber gemeint ist immer das gleiche Schiff. So, jetzt geht's aber auch wirklich los mit der Story. Wir befinden uns am Hafen von New York. Es ist Ende Oktober, im Jahr 1872. Drei Burschen schlendern durch den Hafen. Sie suchen Heuer. So nennen die Seeleute das, wenn sie einen Job suchen. Die drei, das sind Volkert und Boy Lorenzen, zwei Brüder von Föhr. Und der Amrumer Arian Knut Martens. Die drei sind erfahrene Seeleute und haben schon viele Häfen gesehen. Die Kulisse in New York ist beeindruckend. Hunderte Schiffe laufen ein oder verlassen den Hafen. Rund 700 machen hier damals täglich fest. Zwar werden die meisten Waren immer noch mit Segelschiffen transportiert, aber um 1872 kreuzen immer mehr Dampfschiffe auf, die ihren Ruß in den Himmel spucken. Darum steigen auch immer mehr Seeleute von den hölzernen Seglern auf die stählernen Dampfer um. Zwischen den beiden Lagern herrscht damals ein regelrechter Kampf. Die Dampfer bieten zwar mehr Komfort für die Crew, doch unter echten Seglern sind sie verpönt. Echte Segler lieben das Abenteuer. Daher nennen sie sich stählerne Jungs auf hölzernen Booten. Und zu diesen stählernen Jungs zählen auch, nach allem, was wir wissen, Volkert, Boy und Arian. Volkert Lorenzen ist Matrose. 29 Jahre alt und mit 1,75 nicht gerade ein Hühne, aber kräftig gebaut. Volkert ist mit Josine Henrike verheiratet. Die beiden haben vor 4 Wochen ihr erstes Kind bekommen. Ida Caroline. Da war Volkert allerdings schon unterwegs. Ein altes Foto zeigt ihn wie in einer Filmkulisse. Das Bild entstand wohl kurz vor der Abreise nach New York bei einem Fotografen in St. Georg in Hamburg. Volkert hat einen akkurat gekämmten Scheitel und ist frisch rasiert. Er trägt eine Weste und eine Seemannsjacke, eine karierte Hose und Lederboots. Den linken Arm hat er auf einen schweren Beistelltisch gestützt, von dem 4 Ankerketten herunterhängen. Auf dem Tisch steht ein Modell eines Segelschiffs. derselben Kulisse wurde auch sein Bruder Boy Lorenzen fotografiert. Er trägt ähnliche Lederboots und eine Seemannsjacke, allerdings mit schwarzem Kragen. Boy ist 23, ebenfalls Matrose und etwa gleich groß, aber nicht ganz so kräftig wie sein älterer Bruder. Boy ist ihm wie aus dem Gesicht geschnitten, nur jünger. Er ist seit kurzem mit der Führerin Elena Osine verlobt. Die Bilder wurden wohl vor ihrer Abreise zu den Familien nach Föhr geschickt. Heute sind sie in Uwes Besitz. Der dritte im Bunde, der mit ihnen durch den New Yorker Hafen schlendert, ist der Amrumer Arian Knut Martens, 35, der älteste der drei Nordfriesen. Von ihm haben wir leider kein Bild. Aber wir wissen, dass er der erfahrenste Seemann der drei ist. Er hat bereits sein Steuermannspatent in der Tasche. Zu Hause warten seine Frau Anna, die 3 Monate alte Clara Guste und die 6-jährige Caroline auf ihn. Die drei Friesen inspizieren die Segler an den Piers. Sie wollen sicher zurück nach Europa kommen, zu Frau und Kindern. In 2 Monaten ist Weihnachten. Das metallene Klirren hunderter Spitzhacken durchdringt die Herbstluft am East River im Südosten Manhattans. Für die Männer mit den Hacken ist der Stein die Pest. Sie müssen ihn wegschaffen, sich in die Tiefe arbeiten. Denn hier, wo der East River Manhattan und Brooklyn trennt, soll eine Brücke entstehen, die beide Stadtteile verbindet. Für Boy, Volkert und Arian ist die große Stadt sicher befremdlich. Auf den nordfriesischen Inseln, mitten im Wattenmeer, leben zusammen weniger Menschen als in New York in einem Straßenzug. Aber mehr als die Stadt interessieren sie die Segelschiffe. Ist eins gepflegt und sauber, spricht das für einen guten Kapitän. Ihre Eindrücke tauschen sie untereinander aus, auf Friesisch natürlich.
Hey, look into the deer sky.
Das ist zudem ein guter Grund, zusammen zu reisen. Man kann sich in seiner Muttersprache unterhalten. Die drei haben sich in der Thames Street Nummer 19 nahe der Wall Street in Südmanhattan einquartiert. So jedenfalls steht es später in den Arbeitsverträgen der Mary Celeste. In der Thames Street sind sie in guter Nachbarschaft. Denn hier sind die Reedereien, Schiffsmakler und die Heuerbüros. Aber warum verschlägt es 3 Friesen ausgerechnet nach New York? Um die Frage zu beantworten, springen wir noch ein paar Jahre zurück und schwenken rüber nach Föhr, genauer gesagt nach Uttersum. Mitte des 19. Jahrhunderts leben hier etwa 150 Menschen. Ein kleines, verschlafenes Dorf an der Westseite von Föhr. Die Bewohner sind Landwirte, Seeleute oder Fischer. Und hier, ganz am Ende des Dorfes, steht auch das Lorenzenhaus. Es ist seit 1805 in Familienbesitz.
Das ist das Elternhaus.
Ja.
Von Boy und Volkert.
Ah, das Elternhaus.
Hier sind die geboren.
Auch Uwe ist hier groß geworden. Inzwischen lebt seine Tochter in dem Haus.
Ursprünglich sah das Haus sehr anders aus. Da gibt es Bilder von. Das ist die Scheune, die ist 1962 gemacht worden.
Uwe zeigt mir Bilder, wie das Haus früher ausgesehen hat. Ein typisches, redgedecktes Utlandehaus, wie wir sagen. Damals war alles unter einem Dach. Wohnbereich, Stall, Heuboden. Ich denke mich ins 19. Jahrhundert zurück. Volkert ist der älteste von insgesamt 9 Geschwistern. Der zweitälteste ist Boy. Und der jüngste Bruder heißt Ocke. Und der wird später noch eine wichtige Rolle in unserer Geschichte spielen.
1842 ist Volker geboren. Als er aus der Schule gekommen ist, konfirmiert, hier in Süderende. Mit 15, 16 sind die konfirmiert worden. Und dann mussten die aus dem Elternhaus raus.
In dem kleinen Haus ist einfach zu wenig Platz für so viele Menschen.
Und dann ist er ausgewandert nach Amerika. Hat den Beruf des Seemannes ergriffen. Erst nach New York und dann nach New Orleans.
Wie Volkert und Boy Lorenzen fahren viele männliche Inselfriesen damals zur See. Oft sogar als Kapitän oder Steuermann. Und das liegt an einem einzigartigen Bildungssystem, das im 18. Jahrhundert auf Föhr etabliert wurde und 150 Jahre bestand. In privat organisierten Navigationsschulen lernten Jugendliche Astronomie, Mathematik und Steuermannskunde bei erfahrenen Seeleuten, die ihr Wissen kostenlos weitergaben. Daraus entstand eine bedeutende Seefahrertradition. Zwischen dem 17. und 20. Jahrhundert stammten rund 2000 Kommandeure und Kapitäne von den nordfriesischen Inseln. Kaum eine Region weltweit konnte da mithalten. Viele von meinen Großvätern waren auch Kapitäne. Über einen von ihnen haben wir auch einen Podcast gemacht bei Honig und Gold. Er heißt Jürgen Rickmers – Durch die Stürme des 19. Jahrhunderts. Das war ein kleiner Ausflug in die Führergeschichte. Jetzt aber zurück zu Bowie und Folkert. Folkert geht als Seemann in die USA und bleibt dort einige Jahre. Auf einer Tour nimmt er seinen jüngeren Bruder Bowie mit. Und so landen sie schließlich in New York. In New York treffen sie einen alten Bekannten wieder, den Amrumer Arian Knut Martens. Ihr erinnert euch, die drei wollen Weihnachten zu Hause sein. Sie schlendern durch den Hafen und suchen Heuer. Und dann finden sie endlich das Schiff, das sie in Richtung Heimat bringen soll. Die Mary Celeste. Der hölzerne Segler ist etwa 30 Meter lang und steht mit seinen beiden Masten tadellos da. Es ist eine Brigantine mit sogenannten Ra- und Schratsegeln. Die drei Seemänner wissen, dass so ein Schiff mit einer recht kleinen Besatzung gesegelt wird. 8 bis 12 Mann. Das klingt familiär. Die Mary Celeste wurde gerade erst aufwendig umgebaut. Hier und da glänzen frisch eingezogene Planken. Sie sehen, dass die Decksaufbauten neu gezimmert wurden. Das alles weckt ihr Vertrauen. Arian, Boy und Folkert bitten, an Bord gehen zu dürfen, um den Kapitän zu sprechen. Kurz darauf erscheint ein 1,80 Meter großer, schlanker Mann auf Deck. Captain Benjamin Spooner Briggs. Ein Bild zeigt ihn in einer dunklen Kapitänsuniform aus Wolle. In dem weißen Hemd und der Weste macht er eine gute Figur. Mit seinen dunklen Haaren und den dichten Augenbrauen über den blauen Augen wirkt er vertrauenswürdig und ruhig. Seine kräftigen Gesichtszüge strahlen Autorität und Erfahrung aus. Das imponiert den Friesen. Briggs ist 37 Jahre alt und hat schon viele Transatlantikreisen hinter sich. Die Mary Celeste ist nicht das erste Schiff unter seinem Kommando. Mir liegt ein Brief aus diesen Tagen vor, den Captain Briggs an seine Mutter schrieb.
Wir scheinen einen sehr guten Steuermann und einen tüchtigen Steward zu haben und ich hoffe, dass wir eine angenehme Reise haben werden. Unser Schiff ist in einem hervorragenden Zustand und ich hoffe, wir werden eine gute Überfahrt haben. Aber da ich noch nie mit ihm gefahren bin, kann ich nicht sagen, wie es segeln wird. Bitte schreibt uns in etwa 20 Tagen nach Genua zu Händen des amerikanischen Konsuls.
Dass es ganz anders kommen wird, ahnt in diesen Tagen niemand. Ganz im Gegenteil, in den Augen unserer drei Friesen sieht alles nach einer sicheren, gut bezahlten Reise aus. Was noch für einen guten Trip spricht, ist der Name des Schiffes, Mary Celeste. Übersetzt heißt das himmlische Maria. Und noch eine Sache. Captain Briggs wird von seiner Frau Sarah und der zweijährigen Tochter Sophia Matilda begleitet. Sarahs Nähmaschine und ihr Harmonium aus Rosenholz sind bereits eingetroffen und stehen in der Kapitänskajüte. Wir können annehmen, dass Briggs um den guten Ruf der friesischen Seeleute weiß. Wir wissen, dass sie, genau wie er selbst, aus Seefahrerfamilien stammen, dass sie gut ausgebildet sind und dass sie als tüchtig und verlässlich gelten. Schnell werden sich die beiden Parteien einig. Bevor Folkert und Boy aufbrechen, schicken sie Briefe nach Hause und bitten ihre Familien darum, ihnen nach Genua zu schreiben, denn dort soll die Reise hingehen. Auch Sarah Briggs schreibt mehrere Briefe in diesen Tagen. Einen an ihren Sohn Arthur, der bei den Großeltern geblieben ist.
Papa hat bei der Ankunft des kleinen Schiffes gewartet. Dann hat er uns an Bord seiner Brigantine begleitet, der Mary Celeste. Die kleine Sophia hat sich sofort für die Bordkatze interessiert, die in der Kajüte eingeschlossen war, damit sie sich nicht davonmachen konnte. Sophia hat sie Pooh Pooh genannt. Noch im New Yorker Hafen feierte Sophia Mathilda am 31. Oktober ihren zweiten Geburtstag. Du kannst dir gar nicht vorstellen, wie glücklich sie war, als Papa ihr zwei Puppen, Sarah Jane und Daisy, geschenkt hat. Ich habe beim Sonnenuntergang auf meinem Harmonium gespielt. Dann habe ich die kleine Sophia mit ihren beiden Puppen ins Bett gebracht.
Während Sophia ihren zweiten Geburtstag im Hafen feiert, wird die Mary Celeste fertig beladen. Mit einer besonderen Fracht.
Das Schiff wurde beladen mit Alkohol, mit 1.701 Barrel Alkohol in Eichenfässern.
Briggs zahlt den Matrosen $30 heuer. Für die damaligen Verhältnisse ein ziemlich guter Kurs. Eigentlich gibt es für eine gewöhnliche Transatlantikreise nur die Hälfte. Aber diese Fracht besteht aus Alkohol. Der Transport ist gefährlich und unter Seeleuten unbeliebt.
Und laut Aussage ist die Ladung sehr, sehr flüchtig verstaut worden. Also nicht vernünftig beladen worden.
Klar, sicher hieß es damals schon. Zeit ist Geld. Und Briggs wollte eben schnellstmöglich los. Aber eine gefährliche Ladung wie Alkohol, die dann vielleicht auch noch hastig und fahrlässig verstaut wird, also das klingt ja gar nicht gut. Das klingt ja zwangsläufig nach Unheil. Findet ihr nicht? Und die Ladung ist nicht das Einzige, was mir direkt Unbehagen bereitet. Da ist noch was. Die Geschichte der Mary Celeste. Oder sollte ich besser sagen, die Geschichte der Amazon. Denn das Schiff, von dem hier die Rede ist, heißt erst seit kurzem Mary Celeste. Und genau hier sitzt der Wurm in dem Planken. Unter Seeleuten gilt es als Unding, ein Schiff umzutaufen. Und das hat seinen Grund, wie Maike Groth weiß. Sie arbeitet auf der Peking, einem historischen Viermaster im Hamburger Hafen. Dort habe ich sie besucht. Maike kann von solchen Geschichten ein Lied singen. Sie hat sich mit Seemannsgarn und Aberglauben beschäftigt und bietet Führung dazu an.
Namensänderungen bei Schiffen bringen generell Unglück. Zum einen ist es der Poseidon, der griechische Meeresgott, der führt ein akribisches Journal über jedes Schiff auf der Welt. Und immer wenn du ein Schiff umbenennst, einem Schiff einen anderen Namen gibst, dann verwirrst du ihn, bringst sein Journal durcheinander. Deswegen bringt es Unglück.
Ja, Poseidons Journal gehört ja eher ins Reich des Aberglaubens. Aber warum wurde die Amazon umbenannt? Genau wissen wir es nicht. Wahrscheinlich war es aber so, dass ihre Eigner die Vergangenheit hinter sich lassen wollten. Es hatte vorher an Bord der Amazon eine Reihe von Unglücken gegeben. 48 Stunden nach Eintragung ins Schiffsregister erkrankt der Auftraggeber Robert McLellan und stirbt. Von ihrer Jungfernfahrt soll das Schiff mit einem Loch im Rumpf zurückgekommen sein und musste prompt wieder in die Werft. Dort brach ein Feuer aus und griff auf das Schiff über, wobei Teile des Decks zerstört wurden. Dann kollidierte sie auf ihrer ersten Transatlantikreise mit einem Schiff vor Dover und musste erneut ins Dock. Auf der Rückreise in die Staaten lief sie in Neuschottland auf Grund. Schließlich wird das Wrack im Dezember 1868 für $1.750 verkauft und aufwendig saniert. Jetzt wird der Segler in den Staaten mit der Nummer 458 registriert und erhält einen neuen Namen: Mary Celeste. Ob unsere drei Friesen die Vorgeschichte der Mary Celeste kannten, weiß ich nicht. Vielleicht hatten sie davon gehört und dachten sich sowas wie: What the fuck, das juckt uns nicht. Oder sie waren völlig ahnungslos und wären niemals mitgefahren bei so viel schlechten Vorzeichen. Wer weiß?
I mean, I do see why people would say like the ship was cursed or something like that.
Also, ich verstehe schon, warum manche Leute sagen, das Schiff sei verflucht gewesen oder so etwas.
Das ist Celeste. Richtig gehört, genau wie das Schiff. Und das ist kein Zufall. Celeste Nguyen Falls ist 46 Jahre alt, lebt in den USA und bekam von ihren Eltern den Vornamen des berühmtesten Geisterschiffes der Welt verpasst und hat ihre Bachelorarbeit über die Mary Celeste geschrieben. Und mehr noch, sie ist mit Captain Benjamin Spooner Briggs verwandt. Briggs war der Bruder ihres Urgroßvaters. Mehr von Celeste hört ihr in der nächsten Folge. In der erfahrt ihr auch, was an Bord des Seglers passierte und was die Mary Celeste so berühmt gemacht hat. Hey, wie ist es bei euch? Nach allem, was ihr jetzt erfahren habt, wärt ihr an Bord gegangen?
Es gibt Dinge zwischen Himmel und Erde, wo unsere Schulweisheit sich nichts von träumen lässt.
Am Ende jeder Folge möchte ich euch einen Song vorspielen. Ihr wisst, ich bin Musiker und für jede Situation im Leben gibt's immer einen passenden Song. Und dieser hier passt einfach derbe gut. Bad Moon Rising. In dem Song geht es um ein sich näherndes Unheil und der Mond als schlechtes Omen geht gerade auf.
I'll see a bad moon rising. I see trouble on the way. I've seen earthquakes and lightning. I've seen some bad times today. Don't go around at night, it's bound to take your life. There's a bad moon on the horizon.
Mary Celeste. Das Geheimnis des Geisterschiffs ist ein Podcast von Honig und Gold und NDR Schleswig-Holstein in Kooperation mit der Fering-Stiftung von Föhr. Wenn ihr Anregungen und Feedback habt, schickt mir gerne eine E-Mail bente@honigundgold.de. Produktion Honig und Gold. Buch und Regie Daniel Hauptmann, Robert Klei und Bente Faust. Musik, Komposition und Sounddesign Boy Cassidy. Redaktion und Mitarbeit Benedikt Stubendorf, Lorenz Lorenzen und Vanessa Schneider. Recherche Daniel Hauptmann, Bente Faust, Robert Klei und Mareike Böhmer. Fact-Checking Jan-Markus Witt und Oliver Auge. Es sprachen Bente Faust, Peter Bieringer und Jamie Watson.